Hallo ihr Lieben, danke, dass ihr dabei seid bei unserem Fortimon Campus Podcast. In dieser Folge sprechen wir mit dem Basketball-Nationalspieler Maodo Loh. Maodo wurde mit 3 Vereinen deutscher Meister und gewann im Sommer 2023 mit der Nationalmannschaft ungeschlagen die Weltmeisterschaft. In dem Gespräch gibt er Einblicke, welche Einflüsse ihn geprägt haben und wie er es geschafft hat, in seinem Sport so erfolgreich zu sein. Wir waren besonders beeindruckt, wie Maodo immer wieder neue Welten in seinem Leben integriert und dabei seiner Freude folgt. Ich wünsche euch viel Inspiration beim Zuhören. Ein herzliches Willkommen. Danke, dass du dir heute Zeit nimmst für den Fortimon Campus Podcast mit Luis und mit mir.
Ja, sehr gerne.
Cool. Als allererstes die Frage natürlich, wie es dir geht. Du bist ja gerade aktuell geplagt von einer Verletzung. Wie geht's dir gerade? Wann hast du so ein bisschen einen Ausblick auf Wiedereinstieg in Training und Spielbetrieb?
Ja, genau. Ich habe dieses Jahr leider ein bisschen Pech gehabt mit Verletzungen, was bisher in meiner Karriere eigentlich nie groß Thema war. Aber dieses Jahr habe ich, wie gesagt, ist jetzt schon das dritte Mal in der Saison, dass ich ausfalle. Und es ist halt ein bisschen nervig, beziehungsweise ich muss halt auch lernen, mit der Situation umzugehen, weil es für mich ja etwas ziemlich Neues ist, sage ich mal, so oft auszufallen in der Saison und Spiele zu verpassen, dann immer die Reha zu machen, sich wieder irgendwie versuchen einzufügen, Rhythmus zu bekommen, dann wieder verletzen. Aber mir geht es jetzt besser. Also ich starte jetzt auch bald wieder das Teamtraining und werde dann auch bald wieder fit sein.
Ja, dann alles Gute weiterhin auf jeden Fall für Reha und Verletzungs-Comeback.
Danke sehr, danke.
Genau, mit den Verletzungen natürlich neue Perspektive in der Karriere. Letzten Sommer hat sich ja auch noch was anderes in deiner Karriere verändert. Du bist von Alba zu Mailand gewechselt, ins europäische Ausland, nach Italien. Magst du einmal darstellen, was da die Motivatoren waren? Also warum Italien zum Beispiel und wie du dich eingelebt hast? Fühlst du dich wohl?
Also letzten Sommer ist mein Vertrag ausgelaufen in Berlin und ich habe gemerkt, ich bin inzwischen 30, also zu dem Zeitpunkt war ich 30 Jahre alt und mir wurde so bewusst, dass die Karriere halt nicht für immer, nicht für immer werde ich in der Lage sein, Basketball zu spielen als professioneller Spieler. Und da war mir klar, wenn ich nochmal, keine Ahnung, eine andere Erfahrung erleben möchte außerhalb von Deutschland, dann ist jetzt wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt. Ich habe auch schon in den vorherigen Jahren mehrere Angebote aus dem Ausland immer abgelehnt. Teilweise wegen persönlichen Gründen. Und letzten Sommer war dann der Zeitpunkt halt dann, sage ich mal, reif und auch meine persönliche Situation hat es erlaubt, diesen Sprung dann zu gehen. Und dann habe ich, wie gesagt, das Angebot von Mailand angenommen. Und bisher ist alles wirklich gut. Es ist ein toller Verein, unglaublich sehr, sehr organisierter Club, sehr professioneller Club. Auch die Stadt habe ich mich auch sehr gut eingefühlt. Also man kann hier gut essen, man kann hier außerhalb des Trainings in der Stadt viele verschiedene Impulse sammeln und das ist schon cool. Also ich fühle mich hier wohl und meine Freundin auch.
Das klingt gut. Das klingt, als wäre der Motivator neues Abenteuer auf jeden Fall gut befriedigt worden da in Mailand bis jetzt.
Ja, schon auf jeden Fall.
Wie würdest du die sportliche Saison bis jetzt bewerten? Gab es vor der Saison irgendwie eine Zieledefinition? Damit beschäftigen wir uns natürlich im 41 Campus auch häufiger mal. Habt ihr als Team Ziele definiert? Hast du für dich persönlich Ziele gehabt für diese Saison? Wie läuft es sportlich? Seid ihr auf einem guten Weg, die zu erreichen?
Also ich denke, also die Ziele für eine Mannschaft wie Mailand hier sind immer sehr ambitioniert vor jeder Saison. Eigentlich auf europäischem Niveau ganz oben mitzuspielen und auch für Titel mitzuspielen. Ich denke, das ist schon die Ambition von diesem Verein. In der Hinsicht hatten wir bisher, würde ich sagen, eher eine enttäuschendere Saison, da wir auf europäischem Niveau nicht so gut performt haben, wie die Erwartungen sind. Auch jetzt vor kurzem auch den Cup verloren, also das ist tatsächlich auch, sage ich mal, eher enttäuschend. Und persönlich, wie gesagt, mit meinen Verletzungen war das halt so ein bisschen für mich eine schwierige Situation, halt mit umzugehen. Halt, immer wenn man gerade in Rhythmus kommt und gerade in so spielt, wie man sich das vorstellt, dann kam halt die erste Muskelverletzung, dann kam die zweite. Dann spielen wir gegen Real Madrid, gewinnen das Spiel, man spielt gut und man knickt unglücklicherweise auf der Körperlage um. Das sind dann halt so Momente, wo man dann halt ein bisschen frustriert ist, sag ich mal. Aber abgesehen von den Verletzungen, finde ich, dass alles eigentlich in Ordnung ist und dass ich, sobald ich meinen Rhythmus immer finde, meine Stärken schon der Mannschaft schenken kann und da auch meine Beiträge machen.
Was würdest du jetzt sagen, ist so für dich die, sagen wir mal, der auffallendste Unterschied zum deutschen Basketball auch? Also von der Spielart, aber ja auch vielleicht sonstige Sachen, die dir auffallen, die einfach dort anders laufen als in der Heimat.
Das fällt mir auf. Also die Ligen sind von der Qualität her, sage ich mal, ähnlich. Ich würde da jetzt nicht so große Unterschiede zwischen den Ligen ziehen. Was für eine gute Frage. Okay, die Hallen, die Fans in verschiedenen Auswärtsteams sind schon sehr enthusiastisch, sehr temperamentvoll, sehr leidenschaftlich. Ähnlich auch in Deutschland. Es gibt ja auch unglaublich gute Atmosphären in Deutschland. Damals in Bamberg oder in Ulm, Ludwigsburg, wo auch immer. Aber hier in Italien, es gibt so einige Hallen, wo man schon merkt, so wow, diese Fans sind extrem leidenschaftlich so dabei. Und vielleicht ist das ein kleiner Unterschied, würde ich sagen. Aber abgesehen davon gibt es nicht so viele. Es ist Basketball, es ist professioneller Basketball. Und ja. Nützt nicht so viel.
Ist jetzt nicht das erste Mal, dass du im Ausland Basketballerfahrung sammeln durftest. Deine Studienzeit war ja auch in USA. Und ja, 4 Jahre in New York City ist natürlich der Hammer. Ich war selbst auch 5 Jahre mal in New York gewohnt, deswegen kann ich da richtig
Stark.
gut mit.
Nice.
Mich
Nice.
habe ich mich zurückerinnert, als es, ich habe ein Interview gelesen, wo du es so ein bisschen beschrieben hast, wie die Stadt, der Vibe, wenn man aussteigt und
Ja, genau.
genau, einfach das ist einfach so ein Special-Gefühl in New York. Aber ja, beschreib du doch mal, wie war deine Zeit dort und auch wie hast du da Basketball anders empfunden als jetzt in Deutschland?
Also meine Zeit in New York war besonders unvergesslich und extrem prägend für mich. Ich vermisse die Stadt so sehr. Seitdem ich meinen Abschluss gemacht habe, war ich, glaube ich, das letzte Mal 2019 vor Covid, war ich in New York und seitdem nicht mehr. Ich habe es einfach nicht mehr geschafft im Sommer. Ja, die Zeit war unfassbar. Also ich war auf der Columbia University, das war eine sehr akademische Universität. Und ich habe wirklich so für mich persönlich das Beste von zwei Welten bekommen. Also ich hab basketballerisch, wurde ich herausgefordert und war in einer Universität, die mir es erlaubt hat, mich weiterzuentwickeln als Spieler. Und dazu habe ich halt eine sehr gute Ausbildung genossen auf der Universität. Also es ist nicht nur das Basketballerische hat mich sehr geprägt, sondern auch, wie gesagt, die Klassen, die ich dort belegt habe, die Professoren, mit denen ich zu tun hatte, die Schüler, mit denen ich zu tun hatte. Ich habe immer noch extrem, extrem gute Freundschaft mit vielen meiner Mitstudenten von der Columbia. Und dazu auch noch 4 Jahre lang in Manhattan zu wohnen. Das war natürlich auch, das prägt einen. Das ist eine unglaublich prägende Zeit. Die Erinnerungen, die Erfahrungen. Also, ja, das ist schon krass, weil, wie gesagt, in New York zu leben ist nicht so einfach. Im Sinne von, man muss erstmal Tätigkeit finden, man muss mal gucken, wo wohnt man und keine Ahnung, ist also einfach gemacht zu bekommen, beziehungsweise auf dem Campus zu leben. Der 116th and Broadway, auf der Broadway Avenue, da nimmst du ein paar U-Bahn-Stationen bis am Times Square, bis mitten in Manhattan. Ich meine, in der Hinsicht liegt dir so ein bisschen die Welt zu Füßen. Man kann eintauchen in die Stadt und tausend Sachen erleben und egal, was dich interessiert, egal, was für ein Mensch man ist, man findet so ein bisschen seine Nische in der Stadt und kann auch sich so ein bisschen sogar seinen Horizont erweitern. Und ich finde, das in diesen 4 Jahren ist mir das auf jeden Fall gelungen. Ich bin extrem gewachsen als Mensch. Ja. Und als Spieler auch, muss ich sagen, Entschuldigung, als Spieler auch. Weil als ich auf die Columbia kam, war ich in Deutschland so ziemlich gar nicht auf dem Radar oder generell auf der professionellen Basketballkarte, sage ich mal. Und ich habe mich in den ersten 2 Jahren dann dort tatsächlich zu einem Spieler entwickelt, der dann in die Nationalmannschaft berufen wurde. Obwohl ich nie irgendeine Nationalmannschaft Nationalmannschaftsjugend. Ich war nie Teil dieser Mannschaften, nie in der U16, U14, U18, U20, nix. Und dann auf einmal einfach in der Herrenmannschaft zu stehen mit Dirk Nowitzki und Dennis Schröder und Heiko Schafazik und Anton Gavel, all diesen Spielern, das habe ich meiner Entwicklung auf der Columbia University zu verdanken. Also das war auf jeden Fall, diese 4 Jahre war 4 Jahre des Wachstums und super prägend für mich.
Das klingt richtig stark, dass du aufs Radar gekommen bist. Zeigt, glaube ich, auch, dass du dann ja auch 2016 Teil des NBA Drafts warst.
Ja.
Auch wenn es undrafted war, hast du ja danach auch eine Summer League für Philly, für die Philadelphia 76ers gespielt.
Ja.
Nimm uns doch mal mit in diese Erfahrung. Also die war jetzt wahrscheinlich nicht so ausgedehnt, wie du es dir vielleicht gewünscht hättest. Aber alle so diese Erfahrungen, die du mit der NBA gemacht hast und generell mit dieser Organisation und dem Niveau, das da herrscht, mit dem ganzen Drum und Dran, nimm uns da gerne nochmal mit, bevor wir dann wieder nach Europa kommen.
Genau, ich habe dann die Summer League gemacht beziehungsweise ich habe vor der Summer League so viele NBA Workouts hab ich an den teilgenommen. Ich glaube, 9 Stück habe ich gemacht. Und das war echt cool. Ich habe vor den Teams vorgespielt. Vor ein paar habe ich super, super gut performt. Vor ein paar Teams gar nicht. Gegen verschiedene Spieler, die jetzt inzwischen in der NBA spielen, bin ich halt Kopf an Kopf gegangen in den ganzen Workouts Das war halt irgendwie jetzt so in Retrospekt sehr interessant zu sehen, so ein bisschen, wie die Entwicklung anderer Spieler so gelaufen ist, die praktisch in Amerika geblieben sind. Weil ich habe nach der Summer League haben mir die Philadelphia 76ers damals so ein Partially Guaranteed Deal angeboten. Damals gab es noch nicht diese Two-Way Contracts. Das war vor dem Two-Way Contract. Und praktisch wäre das so ein Vertrag gewesen, dass ich Teil der Mannschaft bin während des Trainingslagers. Und wenn ich am Ende des Trainingslagers Teil des Rosters bin, dann kriege ich einen garantierten Vertrag. Und wenn nicht, dann wäre ich in die D-League gegangen. Das war damals noch die D-League, nicht die G-League. Genau, und das war der Vertrag, den sie mir angeboten haben. Doch zu gleichen Zeit hatte ich da auch schon Angebote aus Deutschland, unter anderem auch von Bamberg. Und Bamberg hat zu dem Zeitpunkt Euroleague gespielt. Das war auch finanziell ein lukrativer Deal für mich und ich habe dann mich entschieden, den Bamberg-Deal zu nehmen, anstatt das risikohafte Partially Guaranteed Deal, wo ich eventuell in der G-League dann lande. Aber wie gesagt, jetzt im Nachhinein gibt es viele Spieler, die undrafted waren, diesen Partially Guaranteed Deal angenommen haben und es geschafft haben, durch die G-League, also beziehungsweise damals die D-League, sich in ein NBA-Roster zu spielen. Also zum Beispiel so wie Alex Caruso oder Fred Van Fleet. Mit Alex Caruso habe ich die Summer League gespielt. Mit Fred Van Fleet habe ich viele meiner NBA-Workouts gegeneinander gespielt. Und im Nachhinein fragt man sich so ein bisschen, was wäre passiert, wenn man sich entschieden hätte, den Partially Guaranteed Deal anzunehmen, in diesem amerikanischen NBA-Stil weiterhin zu spielen, weil der hat mir sehr Spaß gemacht. Es ist ein anderes Spiel in Amerika. Also auch in der Summer League habe ich gemerkt, man hat viel mehr Platz. Es geht schneller, es ist mehr Transition, es ist mehr One-on-One. Und es hat mir sehr Spaß gemacht, diesen Spielstil zu spielen. Beziehungsweise der kam mir eigentlich sehr, sehr zum Vorteil. Genau, deswegen fragt man sich so im Nachhinein, was wäre passiert, wenn man diese Entscheidung getroffen hätte. Aber nichtsdestotrotz, ich bin super froh mit meinen Entscheidungen und meine Karriere hat sich so entfaltet, wie sie sich entfaltet hat. Ich denke, das war alles richtig so, wie es passiert ist.
Das ist zumindest mal sehr richtig wahr. Was gewesen wäre, weiß man nicht. Aber du warst ja dann in Deutschland auch sehr erfolgreich. Mit Bamberg hast du die Liga gewonnen, den Pokal gewonnen, bist mit 2 weiteren Teams auch noch deutscher Meister geworden, mit Bayern und Alba. Ist dann deutscher Basketball, ist ein bisschen anders. Ich glaube, wenn man sich im deutschen Basketball und mit der Nationalmannschaft ein bisschen auskennt, hast du natürlich diesen Spielstil vom ISO und Transition und 1 gegen 1 gehen, bringst du das natürlich trotzdem noch ein. Also man merkt, dass du dich da wohlfühlst. Das macht einfach richtig Spaß, dir zuzugucken auf dem Feld. Ich habe gerade schon von den Meisterschaften gesprochen. Bamberg, München, Alba. Hast du eine, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Ich glaube, dass alles anders ist und jeder Weg zu einer Meisterschaft wahrscheinlich immer ein bisschen unterschiedlich. Hast du da eine Erfahrung, die du immer gerne teilst dazu vielleicht?
Ich finde das erste Jahr in Bamberg, die Meisterschaft, die war schon sehr besonders, weil die Art und Weise, wie wir eigentlich die ganze Saison dominiert haben, das war dann so eine, einfach so eine Belohnung für so eine gewisse Dominanz, die wir diese Saison ausgestrahlt haben. Und ich finde, die war irgendwie so, die erste Meisterschaft war schon sehr besonders, finde ich. Wir haben den Pokal gewonnen und dann auch noch am Ende die Meisterschaft. Es war wirklich so eine gelungene Saison. Und ich finde, deswegen war das so voll besonders. Aber jede Meisterschaft, dann auch mit München und mit Berlin, jede Meisterschaft ist besonders. Aber ich würde sagen, die erste war irgendwie am besonders, also so am schon super besonders. Ja. Ja.
Von einem super besonderen Ereignis zum nächsten. Gratulation nochmal zu letztem Jahr. Die hast du bestimmt natürlich schon häufig bekommen. Zur Weltmeisterschaft mit der A-Nationalmannschaft.
Danke.
Wir haben alle sehr stark mitgefiebert.
Aber hallo.
Ich habe zum Beispiel im Mallorca-Urlaub des Jahres habe ich den Hotelhof zusammengeschrien, als Andy den Tyrese Halliburton auf den Boden geschickt hat.
Ja, ja, ja.
Also wir haben alle mitgefiebert. Glückwunsch nochmal. Das war natürlich auch nochmal ein Titel der Extraklasse. Wie hast du das Turnier erlebt? Wie war die Weltmeisterschaft für dich?
Ja, besonders, Mann. Das war echt eine besondere Zeit mit dieser Mannschaft. Wir sind praktisch alle Freunde geworden in der Hinsicht, weil wir schon in den vorherigen Sommer die Bronze gewonnen haben und echt ein wahnsinniges Turnier gespielt haben in Deutschland. Das hat alles zusammengeschweißt, noch die vorherigen Jahre, die wir alle zusammen spielen. Und dann halt mit Menschen, die einem so familiär sind, ja, dann so ein Turnier zu spielen, es macht einfach Spaß, er hat Spaß gemacht. Spaß und Freude und ja, ist einfach eine unglaubliche Zeit gewesen. Und Basketball kann ja auch ab und zu stressig sein oder generell Sport, Drucksituation oder keine Ahnung, es steht immer viel auf dem Spiel, Sieg oder Niederlage und bla bla bla. Aber es hat sich wirklich angefühlt so wie Freude und man hat es genossen im Moment. Das war ein bisschen so für mich. So kann ich das am besten erklären. Man hat die Zeit genossen und man war so ein bisschen im Moment. Ja. Man hat so im
Cool.
Moment gelebt.
Die U12 von Johannes wollte auch unbedingt wissen, ab wann du denn wirklich an den Titel geglaubt hast. Also ab wann habt ihr wirklich auch so, seid ihr von Anfang an sehr zielsicher und ey, wir können das Ding echt schaffen? Oder hat sich das im Verlauf des Turniers dann nochmal immer mehr entwickelt? Oder ab wann habt ihr wirklich so richtig dran geglaubt?
Ich glaube, wo wir in der Vorbereitung gegen USA gespielt haben, vor dem Turnier in Abu Dhabi. Ich denke, da wurde uns klar, dass wir mit jeder Mannschaft spielen können, also beziehungsweise selbst gegen USA spielen können. Dieses Spiel haben wir knapp verloren, beziehungsweise das ganze Spiel haben wir geführt und am Ende noch verloren. Und wo wir das so ein bisschen erlebt haben, da spätestens dann muss jeder eigentlich wissen und wurde mir klar, dass wir das Turnier gewinnen können. Und auch davor, ich meine, ich muss nochmal zurückkommen auf die EM im Vorjahr. Das war ja auch ziemlich aussagekräftig und hat uns auch sehr viel Selbstbewusstsein gegeben, dass wir uns eigentlich nicht verstecken müssen, so vor anderen Mannschaften, auf dem europäischen Niveau und auch auf dem Niveau, auf der Weltkarte, sage ich mal, dass wir da mit jedem eigentlich konkurrieren können. Genau, und dann im Turnier, wie gesagt, erstes Spiel Japan, dann, ich denke, das Australien-Spiel war auch ziemlich, das ist ein taffer Gegner. Also, dass Australien es zum Beispiel nicht aus der Gruppe geschafft haben, das zeigt, dass wir echt eine schwierige Gruppe hatten. Und wo wir die dann geschlagen haben, es hat dann noch mehr Momentum gegeben. Und dann, wie gesagt, am Ende hatten wir noch Slowenien, die haben wir noch geschlagen, wo wir eigentlich in den letzten Jahren immer Probleme hatten gegen die. Ja, und dann kommt man in so einen Rhythmus und kriegt Momentum. Und dann, wo wir die USA geschlagen haben im Halbfinale, dann, klar, dann ist man im Finale und dann ist klar, wir können Gold gewinnen auf jeden Fall.
Ja, Hammer. Du hast gerade schon von den sagen wir, Verbindungen zwischen euch erzählt, von den Spielern, ja, hat sich angefühlt wie Family und schon zusammengeschweißt. Aber es war ja auch wirklich total klar, dass dieser Teamgeist so super special war in dem Team. Das wünscht sich ja immer jede Mannschaft, nie in der Sportart. Deswegen natürlich total spannend immer, ja, wie kam es denn dazu? Was hat denn vielleicht geholfen? Ist das einfach glückliche Umstände? Hat der Trainer damit einwirken können? Habt ihr sowas wie Teambuilding-Sachen überhaupt gemacht? Oder war das einfach wirklich eine so eine Charaktersache, dass ihr einfach gut zusammengepasst habt, keiner dabei, der irgendwie jetzt total rumgestänkert hat? Oder wie würdest du das aus deiner Sicht begründen?
Ich würde es begründen, ich würde sagen, Kontinuität über die Jahre. Wenn man schaut, so welche Nationalmannschaften viel Erfolg hatten in den letzten Jahren, dann sieht man Spanien, sieht man so, keine Ahnung, auch damals Griechenland oder da sieht man auch Kontinuität. Also in Spanien, da gibt es immer die gleichen Spieler, die jeden Sommer immer sich melden zur Nationalmannschaft und genau, praktisch ihren Sommer aufgeben, ihre Freizeit, um ihr Land zu vertreten. Und das war jetzt mit uns und dieser Generation das Gleiche. Ich meine, mein erster Nationalmannschaftssommer war dann 2014. Wie ich erwähnt habe, da kam ich direkt von der Columbia und bin zur Nazio. Und da war dann von dieser Mannschaft jetzt, von dieser WM-Mannschaft, war da Dennis dabei, Johannes Vogtmann. Waren es die einzigen beiden? Ich glaube, das waren die einzigen beiden. Aber wie gesagt, dann ein, zwei Jahre später, beziehungsweise die EM 2017, haben wir dann gespielt mit diesem ganzen Core, den wir jetzt auch haben. Also da waren alle dabei, Vogtmann, Giffey, Thiemann, und dann kommen weitere dazu, Andi Obst und dann, wie gesagt, die neue Generation mit Isaac Bonga, Franz Wagner, Moritz Wagner, beziehungsweise wir haben, glaube ich, in Deutschland durch Kontinuität haben wir eine gewisse Chemie gefunden, wir Spieler, wir kennen uns gegenseitig und das hilft. Ich meine, immer wieder jeden Sommer zusammenzukommen, das heißt, man kennt sich, man muss gewisse Sachen gar nicht mehr besprechen. Im Sommer hast du nicht viel Zeit, um Spielzüge durchzutrainieren oder Strategie durchzutrainieren oder sich als Mannschaft kennenzulernen. Es ist ein großer Vorteil, wenn du dich als Mannschaft schon kennst durch vorherige Jahre. Und das ist in der Nationalmannschaft super wichtig. Und das ist in Deutschland zum Glück der Fall, dass wir durch Kontinuität uns gut kennengelernt haben über die Jahre. Und das ist in einem Sommer sehr wichtig. Dazu muss man sagen, die Art und Weise, wie der Trainer dann diese Kontinuität genutzt hat und die Mannschaft geführt hat und auch Rollen ziemlich klar verteilt hat, das hat dann geholfen, die Chemie sogar noch zu verbessern und auch die Qualitäten jedes Spielers zum Vorschein zu bringen. Und das hat der Trainer wahnsinnig gut gemacht. Ja. Und zu dieser Kontinuität muss ich auch noch sagen, also ich weiß noch, das hat damals angefangen, wie gesagt, als ich 2015 die EM, wo Nowitzki noch dabei war und das erste Jahr von Dennis, das war dann das erste Jahr von Chris Fleming. Und als Chris Fleming 2017 aufgehört hat, das Abschlussgespräch, das weiß ich noch, da hat er gesagt, hat er uns Spieler praktisch mitgegeben und hat gesagt, wie wichtig es ist, jeden Sommer zur Nationalmannschaft zu kommen und diese Kontinuität aufzubauen. Und ich finde, das war so ein bisschen der Grundstein für das, was alles passiert. Weil ich glaube, das haben die Spieler verstanden, wir haben das ernst genommen und wir sind jeden Sommer wieder zur Nationalmannschaft gekommen. Und am Ende ist das Resultat das, was es ist. Also wir haben, wie gesagt, jetzt die Bronze gewonnen und jetzt Gold in der Weltmeisterschaft. Das ist nicht einfach so passiert, sondern es war über die Jahre ein langer Prozess.
Das finde ich jetzt echt gut, dass du das auch nochmal so ansprichst, weil man sieht ja immer nur so, was hinten rauskommt und wenn der Erfolg da ist, aber dass da einfach jahrelanges Commitment dazu gehört, jahrelange harte Arbeit und so. Das ist super, dass du das nochmal so genau so rausstellst. Und was würdest du jetzt sagen, hat sich nach der WM, also mit dem Weltmeistertitel, was geändert? Also für dich persönlich, aber so auch für Basketball Deutschland, hast du da noch schon was wahrgenommen?
Ja, ich denke, so ein bisschen die Sichtbarkeit des Sports wurde so, also ein bisschen mehr Anerkennung, sage ich mal. Und Aufmerksamkeit von deutschen Medien oder auch von Auszeichnungen und so Sachen halt. Ich würde sagen, da ist schon was passiert, aber ich denke, das wird man auch vielleicht in den nächsten Jahren so richtig erst sehen. Vor allem, glaube ich, so ein bisschen, wie es vielleicht die jüngere Generation beeinflusst hat. Das ist vielleicht noch nicht zu 100% sichtbar jetzt, aber ähnlich wie, dass eine Mannschaft zusammenkommt und Kontinuität und dass es ein langer Prozess ist, bis ein Resultat am Ende auch wirklich da ist, wird man vielleicht den Einfluss, den dieser Weltmeistertitel wirklich hatte, in der Zukunft sehen. Indem der Sport einfach noch mehr und mehr wächst und Kinder sich entscheiden, Basketball zu spielen, anstatt vielleicht Fußball, und dass mehr und mehr Talente vorankommen und Basketball auf einem Top-Niveau spielen, dass der Sport wächst und wächst. Ich denke, da wird der Einfluss auf jeden Fall, glaube ich, durchgedrungen sein. Aber das wird man noch beobachten, glaube ich. Das wird man erst noch richtig sehen, was das ausgelöst hat.
Was das natürlich ausgelöst hat, ist, dass ihr damit im Storytelling für Basketball Deutschland einfach eine Riesengeschichte geschrieben habt. Zu der kann man aufgucken, zu euch. Role Models, muss ich dir wahrscheinlich nicht sagen, wie wichtig das vor allen Dingen im Sport ist und auch im Leistungssport. Das habt ihr einfach mit dem Titel geschaffen. Und die nächste Möglichkeit, eine weitere Geschichte für den deutschen Basketball zu schreiben, ist dann natürlich auch die Olympiateilnahme. In
Ja.
diesem Jahr in Paris. Jetzt gibt es ja die Nationalmannschaft immer so ein bisschen in zwei Gesichtern, habe ich das Gefühl. Und zwar während die normalen Saisons laufen, während der Vereinssport, während die NBA-Saison läuft und in dem Sommer, den du gerade angesprochen hast, in dem ihr dann in der Runde immer zusammengekommen seid, jetzt über viele Jahre.
Ja.
Verfolgst du jetzt im Moment auch die Nationalmannschaft?
Ja.
Schaust du die Spiele, wenn die Quali-Spiele sind? Was ist dein Eindruck? Jetzt war ja, glaube
Klar.
ich, von dem Weltmeisterteam war einer dabei. Der David Krämer hat gespielt.
Ja.
Ansonsten natürlich eine sehr andere Runde. Verfolgst du das? Und wie nimmst du jetzt die Entwicklung so Richtung Olympische Spiele wahr? Was passiert bis dahin noch?
Ja, klar, also auf jeden Fall verfolge ich das, ich habe die Spiele gesehen. Und diese Fenster, klar, es ist ein bisschen schwierig und tricky, dass die gleichen Kader in den Fenster spielen wie auch im Sommer, wegen den Saisons, wegen den NBA-Spielern und auch wegen den Euroleague-Spielern, die halt extrem viel Belastung haben und eigentlich da eine Pause brauchen. Aber nichtsdestotrotz sind diese Fenster genauso wichtig, denn das sind die Qualifikationen für die großen Turniere. Und was ich so ein bisschen beobachtet habe, so in den vergangenen Jahren, gab es immer so ein bisschen, wie sage ich das, hieß es immer so, ja, ich muss zum Fenster und die Spieler, die im Sommer spielen, die schonen sich und die dürfen da, beziehungsweise die können eine Pause bekommen und praktisch müssen gewisse Spieler die Drecksarbeit leisten für die Spieler, die sich dann im Sommer melden. Und es war so immer so ein bisschen negativ behaftet. Aber ich finde so jetzt nach den letzten 2 Sommern, die wir hatten, spüre ich so eine andere, so empfinde ich das. Leidenschaft und so ein anderer Ehrgeiz, in den Fenstern auch aufzutauchen und dort zu spielen. Also ich habe das Gefühl, dass der Weltmeistertitel und auch der Titel, die Bronzemedaille im vorherigen Jahr, so dass Spieler ein bisschen mehr Stolz haben, in den Fenstern zu spielen und Teil dieser Mannschaft zu sein, Teil des Verbands zu sein, Teil des Prozesses zu sein. Und die Spieler, die in den Fenstern auftauchen, sind genauso essentiell, genauso wichtig wie die Spieler, die im Sommer kommen. Da ist das überhaupt ermöglicht, dass man sich qualifiziert. Und genau, leider haben wir das letzte Spiel verloren gegen Bulgarien. Das war, wie gesagt, sage ich mal, kein gutes Spiel, aber das Spiel davor gegen Montenegro war top. Und wir werden jetzt, wie gesagt, gemeinsam als deutsche Basketballspieler dann versuchen, halt uns zu qualifizieren für die Europameisterschaft in den nächsten Fenster. Und genau. Ich meine, ich habe warte, vor 2 Jahren oder vor einem Jahr bin ich auch zu dem Fenster gegangen und habe das Spiel gegen Israel gespielt. Habe versucht, da auszuhelfen und es hat Spaß gemacht, wie gesagt, mit den anderen Spielern zu spielen, mit denen man im Sommer nicht zusammenkommt. Es war echt cool, es war echt eine coole Erfahrung. Und Ja, also ich verfolge das und wie gesagt, ich beobachte, dass es so ein bisschen das verändert hat, dass man so mit mehr Stolz ein bisschen an die Sache geht, anstatt dass es so negativ behaftet ist oder dass man sagt, so ja, das ist die zweite Mannschaft oder was auch immer. Das ist, glaube ich, nicht mehr so. Das sind die Spieler, die sich behaupten und dann, wie gesagt, die Chance haben wollen und sich praktisch in die erste Mannschaft zu spielen. Und das ist dann auch die nächste Generation, die dann heranwächst.
Ja, es ist schön, dass sich da was tut und dass sich da so ein bisschen, dass du so einen Switch da beobachtet hast. Jetzt haben wir schon viel über Titel, Erfolge und so gesprochen und ich finde es natürlich immer ganz spannend. Also, was hat dir geholfen, sozusagen so eine erfolgreiche Karriere hinzulegen? Also, jetzt klar vom Setting her, aber eher, was ich spannend finde, so in deiner Persönlichkeit, so was hat dir da weitergeholfen? Dass du eine Disziplin aufwenden konntest, dass du zielorientiert warst oder was hat dir geholfen, ja, so erfolgreich zu sein in dem, was du tust?
Leidenschaft, würde ich sagen. Leidenschaft. Genau. Leidenschaft und kombiniert mit Disziplin. Auf jeden Fall braucht man Disziplin. Aber ich denke, die Leidenschaft treibt so viele, viele der Charaktereigenschaften oder Attribute, die man vielleicht braucht, um sich zu verbessern oder zu entwickeln. Am Ende, so das Fundament davon ist Leidenschaft, würde ich sagen. Ich habe immer Spaß gehabt im Basketball und ich bin immer glücklich, wenn ich Basketball spiele, vor allem als Kind und in der Jugend. So, das war für mich so ein Dreh- und Angelpunkt. So. Immer, egal wann, egal wie, egal was, immer Basketball gespielt und habe mich davon nicht abbringen lassen, habe auch kein Kontra bekommen von meinen Eltern, wurde auch nicht gepusht, sondern es war alles so, kam alles aus meinem Wunsch heraus, sage ich mal. Und trotz, wie gesagt, nicht immer, trotz nicht präsenter Anerkennung, sage ich mal, oder Förderung in der Jugend. Ich bin immer so ein bisschen unter dem Radar geflogen und war nie Teil des Kaders, nie national, wie gesagt, war nie Teil der Nationalmannschaft, war nie in so einem NBBL All-Star-Game, nie, nichts davon. Und das hat mich immer sogar gestört als Kind, weil das war meine Leidenschaft, meine Liebe und ich wollte dafür immer Anerkennung. Habe sie nie so richtig bekommen, aber habe mich davon noch nicht so richtig demütigen lassen, sondern mir hat es einfach so Bock gemacht, Basketball zu spielen und so Kleinigkeiten durch die Beine zu dribbeln, jemanden zu crossen, wie der Ball, wenn du einen Swish wirfst, so Kleinigkeiten. Das ist einfach Sachen, die mir sehr viel Freude gegeben haben. Und dadurch, diese Leidenschaft, die habe ich beibehalten. Dadurch, glaube ich, habe ich es geschafft. Und natürlich viel Arbeit, aber harte und viel Arbeit, es fühlt sich nicht so an wie viel Arbeit und etwas Schwieriges, wenn du dabei Spaß hast. Genau.
Ich
Ja.
glaube, du hast gerade vielen Basketballromantikern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Sehe ich an Johannes.
Und sehe ich auch an Luis.
Ja. Genau.
Ja, ist doch mal, Basketball macht mich brutal Bock. Also auch jetzt noch als Profi, wo viel Druck und bla bla bla, Verträge und dies und das. Aber am Ende ist wirklich, es macht mir einfach Spaß. So ein Dreier zu ballern, boom, er geht rein, nice. So, es gibt mir Freude, es gibt mir so Lebensfreude. Es ist einfach so.
Du sprichst ganz viel von Leidenschaft, super faszinierend, dass die dich so durchgetragen hat. Die muss sich aber natürlich entwickeln. Also die ist wahrscheinlich nicht von 0 auf 100 da. Kannst du dich noch daran erinnern, warum sich der kleine junge Maodolo für Basketball entschieden hat?
Ja, eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Und ich habe an diese Frage sogar gedacht, während ich gerade meine Antwort gegeben habe. Das stimmt schon. Leidenschaft muss ja auch irgendwo herkommen. Ich habe Basketball angefangen. Ich bin auch super leidenschaftlich, wenn es um Musik geht. Ich liebe Musik. Und mein Bruder hat damals so eine Nintendo Saga gehabt und hat die Nintendo Saga gezockt und hat so ein Basketballspiel gespielt. Und als das Spiel anging, kam immer so eine Melodie. Und die Melodie fand ich super cool als Kind. Und dann habe ich die Melodie verbunden mit dem Spiel. Und es war ein Basketballspiel. Und deswegen fand ich auf einmal Basketball cool. Und dann habe ich deswegen halt angefangen, Basketball zu spielen praktisch. Und dann kam halt dazu, ich würde schon sagen, dass ich so ein gewisses Talent habe für generell Ballsportarten. Also als Kind, ich habe immer gerne, keine Ahnung, es fiel mir einfach leicht, so Ballsportarten zu spielen. Das war irgendwie für mich, kam irgendwie natürlich. Und dann, als ich angefangen habe im Verein in der U12, das weiß ich noch ganz genau, habe ich bei DBV angefangen. Und da haben die Jungs, die schon länger im Verein waren, über ein Jahr, haben halt Korbliga geübt. Und dann bin ich im ersten Training, habe ich direkt mitgemacht und konnte Korbliga einfach schon. Obwohl die anderen Jungs das trainiert und trainiert und trainiert haben. Und da haben die Jungs halt so geklatscht und haben sich gefreut, dass ich Teil dieser, also dass ein neuer Spieler kommt, der irgendwie wahrscheinlich ziemlich gut ist. Und dieser Moment als Kind hat mir so Selbstbewusstsein gegeben. Genau, und da hat sich so die Liebe für Basketball für mich sogar noch so mehr entfacht, weil nicht nur hat es Spaß gemacht, sondern ich habe gemerkt, da ist etwas, worin ich gut bin. Und es hat so mein Selbstbewusstsein super positiv beeinflusst. Also das kam noch dazu, muss ich sagen. Und das war so, wo die Leidenschaft dann halt natürlich so sich wahnsinnig erhöht hat.
Okay. Und wohin dich die Leidenschaft getragen hat, haben wir heute schon besprochen. Was natürlich zu Talent und Leidenschaft noch dazu gehört, ist, seine eigenen Stärken zu kennen. Und da bin ich sehr gespannt, was du sagen würdest. Was sind deine Stärken auf dem Feld, sowohl sportlich als auch vielleicht in einer Leadership-Rolle? Ich erinnere mich natürlich gerne an deine Stepback-Dreier bei der Eurobasket gegen Litauen in der Lanxess Arena. Aber was würdest du sagen, ist vielleicht dein Signature-Move? Was sind deine Stärken sowohl auf als auch abseits vom Feld?
Also Stärken auf dem Feld sind, glaube ich, auf jeden Fall so die One-on-One-Qualitäten, die Möglichkeit, sich Vorteile zu erschaffen und dass man die halt selbst nutzt mit einem Drive oder einem Wurf, 1 gegen 1 oder die Vorteile nutzt, um etwas zu kreieren für den Mitspieler. Ich denke, das ist so ein bisschen die größte Stärke, die ich habe. Also ein bisschen das Verspielte. So, genau, so ein bisschen so das Verspielte und nicht so 100%, sag ich mal, was man so erahnen kann. So, einfach das Spielerische. Und ich denke auch, dass ich sehr uneigennützig bin. Dass das auch so schon eine Stärke ist von mir und dass ich eigentlich meistens in meiner Karriere immer Trainer hatte, die mir sagen, ich muss ein bisschen egoistischer sein und ein bisschen mehr seine eigenen Stärken nutzen, anstatt auf andere zu achten und versuchen, jeden anderen irgendwie glücklich zu machen. Und ich denke, dass so eine Uneigennützigkeit ist ein Vorteil für eine Mannschaft, für eine Mannschaft. Vielleicht nicht immer ein Vorteil für einen selber, aber ich denke, das ist schon eine Stärke, die ich auch habe, genau, uneigennützig zu sein. Genau, und ich denke auch abseits des Feldes, ich würde auch behaupten, dass es vielleicht eine Stärke ist, als für seine Mitmenschen zu sorgen, für seine Mitmenschen zu achten und ja, genau, nicht zu egoistisch zu sein.
Ja. Also das sehe ich mal auf jeden Fall so. Davon brauchen wir deutlich mehr in der Welt. Genau, wir sind ja auch in der Stiftung aktiv und beschäftigen uns natürlich ganz viel mit dem Thema, ja, für andere was tun und wie erfüllend es ist, und sind total happy, dass wir da eben auch eher ein Arbeitsumfeld hier haben. Und ja, jetzt wenn du auch, vielleicht hat es dann auch damit was zu tun, aber wenn du jetzt so Richtung auch nach deiner Karriere überlegst, du hast ja vorhin schon gesagt, wurde dir auch so bewusst, okay, es ist jetzt vielleicht auch endlich, sag ich mal, das Profi-Basketballtum. Hast du da denn schon Pläne und Gedanken? Gehen die vielleicht in diese Richtung zurückgeben, was Soziales oder genau?
Doch, also ich habe Soziologie studiert auf der Universität. Ich meine Antwort bisher ist immer so, ich würde gerne mal was ausprobieren außerhalb des Basketballs. Ich finde, man ist noch jung nach der Karriere. Ich hab trotz meiner Riesenleidenschaft für den Sport ziemlich mein ganzes Leben dem Sport gewidmet, und alles handelt sich um Basketball in meinem Leben. Und ich finde, es ist auch interessant, sich vielleicht eine andere Leidenschaft irgendwie zu finden oder seine Energie und seine Kraft in ein anderes Metier so ein bisschen zu stecken. Das ist meine Antwort. Ich würde gerne mal außerhalb des Basketballs irgendwas machen. Und ja, also tatsächlich kann ich mir vorstellen, etwas Gemeinnütziges zu machen, etwas im Wohltätigkeitsbereich. Tatsächlich, ich kann mir aber auch vorstellen, meine Mutter ist Künstlerin, ich kann mir vorstellen, in der Kunstwelt aktiv zu sein. Ich kann mir vorstellen, einen ganz normalen 9 bis 5 Job zu haben. Mich würde mal interessieren, wie das ist, wie es ist, wenn man all seine Energie, die ich praktisch in Basketball stecke, in so einen Job stecken würde. Was daraus passiert, was daraus entstehen könnte. Ich sage das nur so. Praktisch, was ich sagen will, ich kann mir echt eigentlich vorstellen, alles zu machen. Und was genau es am Ende sein wird, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich bin offen für sehr viel und bin sehr gespannt so ein bisschen, wie das Leben wird nach der Karriere. Weil man ist, wie gesagt, eigentlich steht man noch so mitten im Leben und nicht zu machen ist keine Option. Ich würde schon gerne so als Mensch noch mich entwickeln, wachsen, andere Impulse kennenlernen und im Idealfall noch andere Menschen dabei helfen. Das wär natürlich der Idealfall.
Ja, dann sind wir mal gespannt. Ich habe es ja jetzt bei Dirk auch miterlebt, wie es war jetzt nach der Karriere und erstmal ein großes Fragezeichen, aber der genießt es eigentlich total, jetzt mal die Sachen wirklich zu machen, auf die er Bock hat und nur die Sachen zu machen, auf die er Bock hat und vor allem natürlich
Ja,
Family-Zeit. Insofern,
ja.
ja, ist spannend, was da noch kommen darf. Du hast jetzt gerade
Ja.
schon von deiner Mutter gesprochen und die Welt der Kunst sozusagen, wie hat dich das geprägt? Also ich stelle mir das ja echt auch richtig abgefahren vor, in so einer Welt der Kunst groß zu werden. Also ich glaube, das ist schon super special. Wie hat es dich geprägt? Was würdest du sagen? Ist da so ein bisschen die Kreativität, die man ja schon in deinem Spiel sieht? Meinst du, das hat da so Einfluss gekriegt oder wie würdest du es benennen?
Keine Ahnung, möglicherweise, ich weiß es nicht, aber also ich denke schon, also ich bin schon sehr geprägt davon, dass meine Mutter Künstlerin ist und dass ich in einem Künstlerhaushalt aufgewachsen bin. Ich würde sagen, es ist halt nicht so ein super konventionelles oder konventionelle Familienstruktur. Als Künstler sind meistens sehr eigene Menschen. Nicht so viel Rationalität im Spiel, sondern sehr, sehr intuitiv, sehr emotional. Und ich habe viele, viele verschiedene Impulse mitbekommen als Kind. Und so ein bisschen immer mitbekommen, dass anders und unkonventionell vielleicht nicht schlecht ist, sondern auch positiv und sehr interessant und eigen, dass das cool ist. Ja, so ein bisschen in der Hinsicht wurde ich geprägt. Also ich habe auch viele interessante Leute durch meine Mutter kennengelernt damals, Galeristen, andere Künstler. Und es war halt immer alles ein bisschen verrückt und chaotisch und wild, aber auch sehr witzig. Und genau, also ich denke schon, dass es mich geprägt hat, hundertprozentig.
Ganz verschiedene Einflüsse natürlich, die da immer eine Rolle spielen.
Genau, verschiedene Einflüsse auf jeden Fall. Und ich denke, genau, und ich denke, es ist verschiedene Einflüsse außerhalb vom Sport, genau. Und ich denke, das hat mich so ein bisschen offener gemacht zu anderen Themen und zu anderen Impulsen. Und ich kann mir viel holen von verschiedenen Sachen außerhalb des Sports. Also ich kann in eine Stadt gehen und gehe in ein Museum oder schaue mir Architektur an oder selbst ein schönes Gebäude und kann mir so Freude daraus ziehen. Und ich denke, in der Hinsicht hat mir das 100% irgendwie geprägt.
Und neben den Sachen, die du von außen wahrnimmst, kommen natürlich auch viele Dinge aus dir heraus, die wichtig sind, um so eine Karriere zu spielen, aber auch durchs Leben zu gehen. Hast du dir mal sehr bewusst Gedanken darüber gemacht, was deine Werte sind, welche Werte dir wichtig sind? Hast du da bestimmte Schlagworte oder hast du jetzt eine erste Idee für uns vielleicht, was aus dir heraus spricht und wofür du in deinem Leben stehst und im Sport?
Fairness. Ich finde, was mich sehr krass triggert und wo ich irgendwie emotionale Reaktionen bei mir selbst spüre, ist, wenn es so eine Ungleichheit gibt. So Ungleichheit finde ich sehr kacke. So, also genau, Ungleichheit. Und es gibt viel Ungleichheit so in der Welt, in der wir leben. Und das ist so ein Wert, auf den ich irgendwie so viel Wert lege. Dass Genau, das ist vielleicht naiv und idealistisch so, aber dass das Leben ein bisschen mehr, dass weniger Ungleichheit auf der Welt existiert. Ja. So, das ist so ein bisschen so Nummer eins wert, wo ich als erstes dran denken muss, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Frage gestellt bekomme. Ja.
Ja, dann vielleicht kann dein genau, zukünftiger Berufungs- oder Weg, den du gehst, vielleicht kann er in die Richtung auf jeden Fall da auch einen Unterschied machen. Machst du sicherlich eh schon mit, ja, mit dem, für was du stehst und wie du ja, den Sport repräsentierst und ja, für dich einstehst. Und ich finde es jetzt auch nochmal spannend, so als abschließende Überlegung dann auch in die Richtung zu denken, was würdest du denn gerne vielleicht jungen Menschen weitergehen oder vielleicht dann, wenn du auch an, ja, an die nächste Generation denkst, was ist dir wichtig weiterzugeben oder vielleicht auch ein Tipp, was helfen würde? Hast du da sowas, was dich immer umtreibt, wo du sagst, das möchtest du eigentlich gerne auch weitergeben?
Was ich gerne weitergeben würde, ich glaube, es kommt zurück zur Leidenschaft. Ich denke, ja, was anderes fällt mir jetzt so auf die Schnelle nicht ein, aber ich finde so, man sollte vielleicht, wenn ein Kind oder ein junger Mensch früh in seinem Leben erkennt, dass ihm etwas Spaß macht und dass er vielleicht gut ist in irgendeiner Sache, dann sollte sie oder er nicht, sich nicht davon abbringen lassen oder nicht irgendwie davon wegscheuen, was auch immer das ist, auszuüben. Denn ich finde, das ist super wichtig und sehr erfüllend, wenn man etwas macht, was einem irgendwas gibt und Freude gibt. Denn es ist schade, das zu vernachlässigen oder das dann nicht auszuführen. Das wäre mein Tipp. Wenn es etwas gibt, das einem Spaß macht, Freude gibt und wenn man am Ende in dieser Sache noch gut ist, ist natürlich optimal. Aber das sollte man schon priorisieren. Ja. Was eine Sache wollte ich noch sagen. Genau, das ist ein Segen. Ich finde, das ist ein Segen, wenn man das machen kann. Und es gibt viele Menschen, die keine Ahnung, die sind in ihren 20ern oder was auch immer und sind orientierungslos oder haben vielleicht nicht so eine 100% eine Aufgabe im Leben oder einen Zweck oder eine gewisse Struktur im Leben. Und es gibt viele Menschen, die so eine Situation erleben und das ist nicht einfach. Und deswegen, wenn man irgendwie mal mitbekommt, dass man eine Leidenschaft hat, sollte man der nachgehen. 100%. Und egal, was die Eltern sagen, egal, was die Gesellschaft sagt, egal, was andere Einflüsse sagen, einfach ausführen und Spaß haben und Freude haben und sich entwickeln und genau, schauen, wo das Leben einen hinführt.
Schön, das Leben hat uns hier in den Podcast geführt. Dafür auf jeden Fall nochmal total, ja, von Herzen ein Dankeschön an dich, dass du dir Zeit genommen hast und ja, uns so viele spannende Einblicke gegeben hast. Und ja, also mir hat es total Spaß gemacht und ich bin sehr dankbar, und dich da auf diesem Wege kennenlernen zu dürfen. Und
Ja,
ja.
danke sehr. Danke für die Einladung in diesem Podcast. Wie gesagt, hat ein bisschen gedauert und tut mir leid für
Aber jetzt haben wir dich.
die verrückte Korrespondenz, die wir hatten und hin und her. Aber es ist schön, dass das geklappt hat.
Cool, danke dir. Gut, na, oder dann super, sind wir dann genau richtig von der Zeit her und
Cool.
ja, bin jetzt ganz happy. Und Luis, magst du noch
Nice.
was Abschließendes sagen
Ja,
oder?
dir auf jeden Fall weiterhin gute Besserung und
Ja,
einen schnellen,
natürlich, ja.
ja, Wiedereinstieg auch auf
Ja.
dem
Danke sehr.
Zielfeld.
Danke, danke, danke.
Genau. Und wir
Danke sehr.
freuen uns.
Das, hoffentlich bleibe ich fit für den Rest der Saison.
Yes. Wir freuen uns auf alles, was noch kommt.
Auf jeden
Gut,
Fall.
dann danke dir, Molo. Tschüss, tschüss.
Danke
Schönen
sehr.
Abend.
Ciao,
Ciao.
schön.
Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Ciao. Danke an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, das Gespräch hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und euch für euren Alltag inspiriert. Bis zum nächsten Mal.